Man könnte es relativ kurz halten und könnte sagen, die Ernährung soll möglichst gesund sein und Bewegung ist gut und damit den Vortrag schließen. Das wäre dann aber doch relativ kurz und deshalb möchte ich hier ein bisschen weiter ausholen. Sie alle wissen sicherlich genauso gut wie ich, dass es unglaublich viele verschiedene Noxen gibt, die hier auf das Auftreten eines Karzinoms einen Einfluss haben. Wenn man jetzt alle Krebserkrankungen hier zusammennimmt, haben wir so in etwa ein Drittel, die wirklich hier assoziiert sind mit Tabak und Rauchen, ein Drittel mit Ernährung, Übergewicht und dann eine mannigfaltige Variation von anderen Themen, die hier Risikofaktoren sein können, Strahlen, Viruserkrankungen, Familiengeschichte und so weiter. Wir müssen nun hier ganz klar unterscheiden zwischen jenen Risikofaktoren, die wir beeinflussen können und jenen, die wir nicht beeinflussen können. Wir wissen, dass wir keinen Einfluss haben auf das Alter, auf die Reproduktionsbiologie, war die Menarche früh und die Menopause spät zum Beispiel, haben wir die Patientin ein erhöhtes familiäres Risiko oder eine genetische Belastung im Sinne einer BRCA1 oder 2 Mutation oder hat es hier, liegt hier ein Risiko vor, dass die Patientin nicht, dass die Patientin beeinflussen kann, nämlich zum Beispiel Gewicht, Ernährung, Alkoholkonsum, die Familienplanung, Hormontherapie und weitere Lifestyle-Faktoren, die hier Einfluss nehmen können. Bezüglich Gewicht und Ernährung möchte ich Ihnen hier nun einige Studien präsentieren. Da muss man ganz klar gleich sagen, dass bezüglich der Ernährung natürlich, wenn man sagt, okay, Ernährung muss wahrscheinlich primär gesund sein, das heißt viel Gemüse, viel Obst, viele Vitamine, es hier eine ganz, ganz große Studienlandschaft gibt, die wirklich insgesamt sehr schwer zu überblicken ist. Die Ergebnisse sind zwar alle Richtung gesunder Ernährung, aber dann in sich oft uneinheitlich. Die größte Arbeit, die es hier an und für sich gibt, ist diese European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition EPIC Studie. Das war eine große Studie bei fast 300.000 Frauen in 10 EU-Staaten, die so zwischen 25 und 70 Jahre alt waren und die gezeigt hat, dass es hier keinen Einfluss von einer im Sinne einer einseitigen Ernährung, einem überhöhten, vermehrten Obst- oder Gemüseverzehr auf das Auftreten eines Mammakarzinoms gibt. Das sind eigentlich wirklich die besten Daten, die es gibt, die sich hier das angeschaut haben. Das sieht man hier auch in diesem im JAMA dann publizierten Übersichtsartikel, der mehrere Studien hier auch zusammengefasst hat und das auch in die Länder stratifiziert hat. Das sehen Sie an diesem Forest-Plot hier, dass Sie also hier eine Reduktion des Risikos dementsprechend auf die linke Seite gehend durch hier einen erhöhten Gemüsekonsum im Grunde den meisten Ländern wirklich gesehen haben, außer vielleicht in Spanien, aber es war jetzt nie wirklich signifikant, hier sogar in die Gegenrichtung in Spanien der Fall. Das ist eigentlich relativ klar zu sehen. Bezüglich Fleischkonsum gibt es da wieder auch ganz eigene Studien, die Sie das angeschaut haben. Ich meine, wir wissen alle, dass das jetzt beim Kolonkarzinom und alle Chirurgen besser als ich als Gynäkologe ein Risikofaktor darstellt, ob man viel rotes Fleisch isst oder nicht. Beim Mammakarzinom, und da gibt es einige Arbeiten dazu, zeigt sich, dass es keinen wirklichen Einfluss gibt auf die Menge und den Genuss vom Fleisch, mit einer kleinen Ausnahme, die ich Ihnen gleich präsentieren möchte, nämlich mit der Zubereitung. Fette und Öle, früher hat man gesagt, dass man viele Omega-3-Fettsäuren, Fischöle sind sicherlich ganz gut bezüglich Atherosklerose und so weiter, aber bezüglich des Auftreten eines Mammakarzinoms hat sich hier in den vorhandenen Studien keine Risikoreduktion durch den Verzehr von Speisen mit mehr ungesättigten Fettsäuren gezeigt, also Oliven oder Fischölen. Eine Arbeit, die ich ganz interessant oder fast schon lustig fand, war die Arbeit der Fleischzubereitung. Das war eine Arbeit, die im Journal of National Cancer Institute hier publiziert wurde, 1998, wo an tausende Haushalte in den USA Fragebögen ausgeschickt wurden, um zu schauen, wie die Leute ihr Fleisch zubereiten und das dann, also retrospektiv sich dann angeschaut wurde, wer von denen Mammakarzinom bekommen hat. Methodisch, an und für sich sonst recht gut gemacht. Und da hat sich gezeigt, in Bezug auf hier Hamburger Rindsteak und Speck, dass die Gruppe der Frauen, die sich das very well done gemacht haben, also gut durchgebraten haben, ihr Hamburger Rindsteak oder Speck, hier im Endeffekt eine Risikoerhöhung hatten in Bezug auf das Erstauftreten eines Mammakarzinoms. Das, und das sagen die Studienautoren hier, und da gibt es dann wiederum ganz viele Arbeiten dazu, ganz klar, dass das vermutlich mit dem Anteil dieser heterozyklischen Amine, die hier in Benzpyren und anderen Stoffen, in diesen Verbrennungsstoffen in dem Fleisch vorhanden sind, wenn man es länger braten lässt, hier auch diese, und das wissen wir, Risikoerhöhung für Karzinome mit sich bringen, eben auch offensichtlich beim Mammakarzinom. Eine Studie, die Women's Healthy Eating and Living Study, hat sich angeschaut bei Frauen, die bereits einen Brustkrebs hatten, die zwischen 27 und 74 waren, denen man dann im Nachhinein sie randomisiert hat in eine Gruppe, die eine Ernährungsberatung bekommen haben, mit einer genauen Vorschreibung, was sie auch zu sich zu nehmen haben, wie viel von Früchten, wie viel Gemüse, wie viel Ballaststoffe und eine insgesamt kalorienreduzierte Diät, und eine Kontrollgruppe, die hier, die einfach eine generelle Information im Sinne eines A4-Blatts bekommen hat, wie sie ernährt werden, wie sie sich ernähren sollte. Hier war der primäre Endpunkt das brustkrebsspezifische Überleben und das Wiederauftreten des Karzinoms. Das sehen Sie jetzt hier in links dargestellt das Disease-Free Survival, in rechts dargestellt das Overall Survival. Und Sie erraten es schon, wenn Sie sich die Kurven anschauen, dass es hier in Bezug zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe keinen signifikanten Unterschied gab. Das ist die größte Studie, die es hierzu gab. Also kein Unterschied, ob die Patientin jetzt hier eine wirkliche vorgeschriebene nach Diätberatung kalorienreduzierte Diät zu sich genommen hat versus einem einfachen Informationsblatt. Die Studienautoren haben dann geschlossen mit dem Satz: Among survivors of early stage breast cancer, adoption of a diet that was very high in vegetables, fruit, fiber and low in fat did not reduce additional breast cancer events or mortality during a 7.3-year follow-up period. Nun, bezüglich Bewegung, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn da wissen wir sehr wohl ganz klar, dass wir das Risiko von dem Auftreten eines Karzinoms, nämlich im Speziellen hier des postmenopausalen Brustkrebs, durch Aktivität, körperliche Aktivität der Patientin reduzieren können, aber auch des Kolorektal- und Endometriumkarzinoms. Und genauso hier aber wichtig, die hier schön als Body Fatness beschriebene, das Übergewicht der Patientinnen, das Risiko eben für diese Karzinome erhöht. Denn, so wissen wir, Bewegung, körperliche Aktivität und Sport ist nicht nur für die Ausdauer, Leistungsfähigkeit, das psychische Befinden der Patientin, deren Lebensqualität und Beweglichkeit wichtig, sondern auch hier zur Reduktion von dem Risiko eines Krebses zu erkranken. Hier gibt es wiederum einige Studien, die das sich teilweise methodisch auch sehr gut angeschaut haben, ob körperliche Aktivität einen Einfluss hat, und es sei vorweggenommen, ja, sie hat einen massiven Einfluss. Nämlich einerseits auf das Erstauftreten eines Karzinoms und andererseits auch auf das Wiederauftreten eines Mammakarzinoms. Die Mehrheit aller epidemiologischen Studien zeigen eine signifikante Risikoreduktion bei jenen Frauen, die am meisten körperliche Aktivität und Bewegung nachgingen im Vergleich zu jenen, die das am wenigsten taten. Und diese Risikoreduktion hat erstens einmal einen dosisabhängigen Effekt, dazu komme ich später noch, und sie ist relativ hoch, mehr als man wahrscheinlich vermuten würde, so um die 30, es gibt sogar eine Studie, die sagt 40% Risikoreduktion durch körperliche Aktivität der Patientin. Dieser Effekt ist bei allen Frauen vorhanden, insbesondere aber bei normalgewichtigen, postmenopausalen und nicht kaukasischen, in der Literatur immer beschriebenen Frauen. Die stärkste Risikoreduktion ist bei Frauen ohne eine positive Familienanamnese hier zu verzeichnen. Wir wissen, das ist auch wichtig, einer der Patientin, die Sie in der Ordination haben, mitzuteilen, dass Frauen, wenn sie übergewichtig sind, ein höheres Risiko haben, als wenn sie nicht übergewichtig sind, überhaupt einem Mammakarzinom zu erkranken, nämlich ein fast 30% höheres Risiko. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir vor allem hier die östrogenrezeptorpositiven Tumore durch ein verstärktes Vorhandensein von Fettgewebe und damit einer verstärkten Aktivität der Aromatase, die Androgene zu Östrogene ja umwandelt, hier diese Karzinome ein Stück weit mit einem Stimulus füttern können. Die übergewichtigen jungen Frauen, da ist es relativ paradox, haben offensichtlich, wenn man so sich die Studien hier gemeinsam anschaut, bis auf wenige Ausreißer, eher sogar ein niedrigeres Risiko zu erkranken. Aber das muss ja mit Vorbehalt natürlich gesagt werden, da hier die Detektion sicherlich auch eine Rolle spielt. Besonders ungünstig, und das ist ganz klar, ist die Gewichtszunahme nach dem Wechsel. Hier nochmal zur Erinnerung bezüglich der Aromatase-Aktivität. Wir haben also hier einerseits hier zwei Wege. Wir haben Übergewicht, wo die Patientin jetzt hier durch einen vermehrten Anteil von Fettgewebe es hier zu einer gesteigerten Aromatase-Aktivität kommt und hier zu einer erhöhten Bioverfügbarkeit von freiem Östrogen und Androgen und damit hier die Brustkrebstumorogenese sozusagen erhöht wird. Und wir haben durch eine Hyperinsulinämie und einer erhöhten Aktivität von zum Beispiel IGF-1 hier auch eine verstärkte Androgenproduktion im ovariellen Stroma, die dann auch wieder diese Bioavailabilität hier erhöht von den Androgenen und Östrogenen. Die Gewichtsabnahme, und das ist ganz relevant, also wenn man jetzt Gewicht ein bisschen differenziert von Sport und Bewegung, die Gewichtsabnahme selber senkt das Brustkrebsrisiko. Und da kann man der Patientin sagen, dass wenn sie 4,5 Kilo abnimmt, sie damit das Risiko an einem Mammakarzinom zu erkranken um 45% reduzieren kann. Da muss man wiederum sagen, gibt es hier einige Arbeiten, die alle relativ einheitlich die Meinung vertreten, und deshalb erklärt sich auch hier dieser Unterschied zwischen 7 und 4 Stunden, dass sie mit einer eher wirklich stärkeren körperlichen Aktivität, wo also die Patientin schon auch ein Stück weit an ihre Grenzen geht, hier einen dosisabhängigen Effekt sehen im Sinne von einer stärkeren Risikoreduktion, als wenn die Patientin zum Beispiel nur einer leichten körperlichen Aktivität wie Spazierengehen nachgeht. Deshalb zum Beispiel hier aus einer großen amerikanischen Arbeit stammend hier eine 7-stündige Bewegung pro Woche, 7 Stunden kumulativ pro Woche, senkt das Brustkrebsrisiko um 18%. Wenn man 4 Stunden an einer wirklichen sportlichen Aktivität, wo man schwitzt, joggen etc. hier nachgeht, kann man das Risiko sogar noch höher reduzieren um 40%. Im gesamten Leben ist das für die Patientin protektiv, aber in der Postmenopause ist es hier offensichtlich der Effekt der Risikoreduktion größer. Empfohlen, und das sagen die meisten Gesellschaften, sind somit hier erstens einmal das Normalgewicht im Sinne des vorgegebenen Body Mass Index hier zu erreichen und eine körperliche Aktivität im Rahmen von 30 Minuten circa 5-mal pro Woche hier zu betreiben. Das ist dieser dosisabhängige sozusagen Effekt, den ich Ihnen gezeigt habe. Links im Bild die eher Spaziergänger, rechts im Bild die harten Jogger und die Risikoreduktion sozusagen nach unten gehend nimmt zu, und das sind eigentlich alle Studien relativ einheitlich hier der Meinung, wenn man einer doch wirklich auch ausbauenden körperlichen Aktivität regelmäßig nachgeht, dass sie dann dadurch auch durch eine verstärkte Bestreben Richtung Normalgewicht natürlich hier auch eine stärkere Risikoreduktion auch erreichen können. Was macht man nun oder was empfiehlt man den Frauen, die schon ein Mammakarzinom hatten, in Bezug auf das Wiederauftreten des Karzinoms? Nun, da kann man eigentlich ganz klar sagen, dass die Gewichtszunahme nach der Diagnose besonders schlecht ist. Diese große Arbeit hat sich das angeschaut und hat hier stratifiziert zwischen einer Gewichtsabnahme der Patientin nach der Krebsdiagnose, hier mit einem BMI, der von über 0,5 Punkte abgenommen hat, hier dem BMI, der gleich geblieben ist, und hier einer BMI-Zunahme von 0,5 bis 2 bzw. über 2 Punkte. In rosa gehalten, das Wiederauftreten des Karzinoms in gelb gehalten, die Mortalität in Bezug auf das brustkrebsspezifische Überleben und in blau das Overall Survival, das Gesamtüberleben. Hier sehen Sie ganz klar, die Risikoreduktion ist hier sozusagen am ehesten in der Gruppe, die einen stabilen BMI hatte, gegeben gegenüber jenen Frauen, die ihr Gewicht die Gewicht zugenommen haben nach der Diagnose, die also hier einen BMI-Anstieg von zum Beispiel über 2 hatten, die haben einerseits ein erhöhtes Risiko am Brustkrebs zu erkranken, ein erhöhtes Risiko insgesamt, zu versterben, auch insgesamt zu versterben und auch das Mammakarzinom das Wiederauftreten des Mammakarzinoms. Das sind im Grunde die gesamten Daten, die es dazu gibt. Ganz große Studien, die das berichtet haben, dass je höher das Level der Aktivität hier ist, desto niedriger das Risiko des Todes. Das ist dieser dosisabhängige Effekt. Hier fast 40-prozentige Risikoreduktion. Dann hier auch wieder, dass Frauen, die ein Jahr vor der Diagnose Sport betrieben haben, hier ein niedriges Risiko zu versterben hatten und das hier auch auf in dieser dritten Studie im Grunde hier vorgebracht. Nun, welche Sportart sollen Sie nun Ihrer Patientin empfehlen? Das ist im Grunde relativ egal, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad aufgrund dieses vermutlich mutmaßlichen dosisabhängigen Effektes muss es schon auch eine gewisse Auspowerung da sein. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Das in der American Council of Exercise hier berichtete beliebteste Mittel ist das Walken. Das ist also hier in dieser Umfrage bei den meisten Patientinnen hier beliebt. Brandaktuell noch zum Abschluss eine ganz interessante Arbeit, die vor kurzem veröffentlicht wurde und sich angeschaut hat, ob es denn einen Unterschied macht, ob eine Frau in der Kinder- und Jugendphase ihres Lebens Sport gemacht hat, in Bezug darauf, ob sie ein Mammakarzinom bekommen hat. Und da sei gesagt, ja, das macht einen Unterschied. Sie sehen hier die Altersgruppen zwischen 5 und 19 Jahren, die Altersgruppen zwischen 5 und 12 Jahren und hier 13 bis 19 Jahren. Und hier in den Zeilen immer, ob es kontinuierlich Sport gemacht wurde, ob nur also 0 bis kleiner eine Stunde pro Woche Sport gemacht wurde etc. Und wenn Sie sich jetzt hier die Gruppe mit 7 plus Stunden pro Woche Sport anschauen, sieht man, wenn man jetzt diese gesamten Alter, die gesamten Kinder- und Jugendaltersgruppen hier zusammennimmt, den stärksten risikoreduzierenden Effekt immer in den Gruppen mit der sportlichen Aktivität, die über 7 Stunden im Kinder- und Jugendalter hatte. Das heißt, dass es vermutlich hier ein gewisses Window of Opportunity gibt, wo wir das Risiko der Patientin auch hier reduzieren können, indem sie im Kinder- und Jugendalter schon angeregt werden, sportlich aktiv zu werden. Die Autoren dieser rezenten Arbeit haben geschrieben, "Findings from this large cohort indicate higher levels of physical activity during ages 5 to 19. Das waren alle Gruppen gemeinsam, alle Subgruppen einzeln, aber auch die gesamte Kinder- und Jugendaltergruppe are inversely associated with breast cancer risk, supporting early life as a window of susceptibility for breast cancer development." Das kann man auch ganz klar im Hinterkopf behalten. Was kann man nun der Frau sagen, die in ihrer Ordination ist und hier nicht wie diese Dame, die eigentlich recht schlank ist, aber hier leicht übergewichtig kommt, mit Hormonersatztherapie mäßig Alkohol trinkt, aber keinen Sport betreibt, der kann man sagen, ihr Risiko ist bei ihrem derzeitigen Lebensstil, ein bisschen Alkohol, keinen Sport, postmenopausal, etwas übergewichtig, Hormonersatztherapie ist mäßig hoch. Sie könnte ihr Risiko signifikant reduzieren, wenn sie eine gesunde Ernährung beachtet und die Hormonersatztherapie hier beendet wird. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes kritisches Thema, das ist mir ganz klar. Wenn sie zusätzlich Sport betreibt und auf Alkohol verzichtet, hat sie das niedrigstmögliche Risiko in ihrer Altersklasse. Die Take-Home-Message ist für Sie, eine einseitige gesunde Ernährung bringt es nicht in Bezug auf die Risikoreduktion. Es geht mehr um eine insgesamt gesunde Ernährung, aber nicht, ob Sie jetzt massiv viel Gemüse, massiv viel Obst essen oder überhaupt kein Fleisch. Es gibt Hinweise durch einen protektiven Effekt aufgrund dieser heterozyklischen Aminen in Bezug auf eine schonere Fleischzubereitung. Entscheidend ist aber eher das konstante Gewicht in einem BMI-Zielbereich, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und dass das Rezidivrisiko von alleine eher nicht bei den Patientinnen, die bereits einem Mammakarzinom erkrankt waren, hier einen Einfluss haben, sondern eher von der körperlichen Aktivität und der Konstanthaltung ihres Gewichtes. Das wiederum ist extrem wichtig, besonders in der Postmenopause. Und daher gibt es die Empfehlung von ca. 30 Minuten Sport, 5-mal pro Woche kann man auch kumulativ hier anwenden und hier vor allem auch im Hinterkopf behalten, eine durchaus auch intermittierend stärkere Intensität, sofern natürlich die Patientin sonst gesund ist und das von internistischer Seite auch in Ordnung ist. Für Risikoreduktion durch körperliche Aktivität gibt es, und das habe ich Ihnen am Ende gezeigt, ganz klare Hinweise, auch wenn man Kinder dazu animiert, im Kinder- und Jugendalter Sport zu betreiben, haben sie ein niedrigeres Risiko, an einem Mammakarzinom zu erkranken. Vielen Dank.